Und dann schließlich die 12 Edelsteine, die dann hier noch geschildert werden. Es heißt ja, und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Noch mehr gesagt, die Grundsteine, sie bestanden aus Edelsteinen. Und dann werden 12 Edelsteine genannt, und das erinnert uns wieder ans Alte Testament, an den Hohepriester, der ja nun 12 Edelsteine nun auf der Brust getragen hat und damit dann die 12 Stämme Israels vor Gott getragen hat. Und so stehen nun auch wieder diese Edelstein geschmückten Grundsteine oder diese Grundsteine aus Edelsteinen für das Gottesvolk der neuen Schöpfung, das eben nun dieses neue Jerusalem, das neue Gottesvolk darstellt. Und dann schließlich noch Vers 21, und die 12 Tore waren 12 Perlen, und jedes Tor war aus einer einzigen Perle, und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Einer von unseren Buben, der hat da immer Schwierigkeiten mit dem, dass da alles aus Gold sein wird, weil er denkt, da wird man ja dann laufend ausrutschen in dieser neuen Stadt. Aber wir trösten ihn dann immer und sagen, also das wird Gott dann schon so machen, dass man also hier nicht zu Fall kommt in dieser neuen Stadt. Aber wenn man sich das vorstellt, die 12 Tore aus 12 Perlen. Die Perle ist ja ein Bild der Kostbarkeit, wenn man nur an das Gleichnis denkt von dem Kaufmann, der also alles verkauft, um die eine kostbare Perle zu bekommen. Und jetzt stellt man hier fest, diese Stadt, die ist so herrlich und so wunderbar, dass selbst die Bilder, die hier gebraucht werden, unser Vorstellungsvermögen sprengen. Denn wenn wir uns nur mal überlegen, wie groß müsste eine Muschel sein, dass man jetzt eine Perle rausnehmen könnte, die so groß ist, dass ich ein ganzes Tor draus machen kann, da versagt unser menschliches Begreifen. Aber das zeigt nun einfach, es geht hier um etwas Neues, etwas, was alles menschliche Vorstellungsvermögen übersteigen wird. Und wo man wirklich dann nur sagen kann, wie Philipp Spitta das zum Ausdruck gebracht hat. Wie wird uns sein, o was kein Aug gesehen, kein Ohr gehört, kein Menschensinn empfand, das wird uns werden, wird an uns geschehen, wenn wir hineinziehen ins gelobte Land. Wohl an den steilen Pfad hinangeklommen, es ist der Mühe und des Schweißes wert, dahin zu eilen und dort anzukommen, wo mehr als wir verstehen, der Herr beschert. Ich habe schon angedeutet, Kennzeichen des neuen Jerusalems ist die unverhüllte Gegenwart Gottes. Und so heißt es dann auch hier in Vers 22, ich sah keinen Tempel darin. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Und weil nun Gott unverhüllt gegenwärtig ist, deshalb ist auch keine zusätzliche Lichtquelle mehr nötig. Denn Gott ist ja selber Licht. Und die ganze Stadt ist nun erfüllt von diesem Gotteslicht. Die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und dieses Licht Gottes, das strahlt nun aus auf die ganze Schöpfung, sodass die Völker von diesem Lichtglanz angezogen werden. So wie nun irgendwelche Falter angezogen werden von einer Lichtquelle, aber eben nun hier im positiven Sinne. Der Falter, er kann dabei verbrennen, aber hier wird es ja nun so sein, dass dieses Licht uns nicht mehr verzehrt, weil wir Sünder sind, sondern dass wir nun diese Herrlichkeit Gottes ertragen können, dass wir sie schauen dürfen, weil wir nun frei sind von jeder Sünde. Und schließlich dieser Lichtglanz, er ist auch so stark, dass es keine Nacht mehr geben wird, keine Dunkelheit. Er ist auch so stark, dass in diesem neuen Jerusalem alles Unreine, das heißt alles, was irgendwie im Widerstreit zu Gott steht, dass das alles keinen Platz mehr hat, sondern eben und diejenigen, die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, hier begegnet uns dieser Begriff wieder. Das heißt, es sind diejenigen, die nun, um noch einmal das Bild von Luther aufzugreifen, die sich an Jesus Christus gehängt haben in diesem Vertrauen, dass sie dann als Anhängsel auch mit durchkommen. Ja, soweit. Hier möchte ich für heute Abend dann Schluss machen. Wenn dann Fragen zu den ersten Versen dann von Kapitel 22 noch da sind, können wir da auch gern noch morgen dann im Anschluss an die Predigt, wo wir ja noch die Gesprächsrunde haben, können wir da gern noch drauf eingehen. Die Predigt wird ja dann über den Schluss gehen, ab Vers 6, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, aber auch jetzt möchte ich noch Gelegenheit zu Rückfragen geben. Wir wollen es auch nicht zu lang machen, dass diejenigen, die müde sind, dann auch ihrer Müdigkeit nachgeben können. Oder vielleicht will auch noch jemand einen Abendspaziergang hier machen. Und wenn es klar Wetter ist, also hier oben, so fern von aller Straßenbeleuchtung, da hat man manchmal einen wunderschönen Sternenhimmel vor Augen, ein kleiner Abglanz und Vorgeschmack der Herrlichkeit Gottes. Ja, aber wer will noch nachfragen oder wer hat noch einen Beitrag, eine Ergänzung? Ja?
Also wenn es Verfolger, die dann außerhalb von Jerusalem wohnen werden und die dann Handfreien oder halt so in ihrer Grundbarkeit entstanden sind.
Ja, gute Frage. Wer sind diese Völker? Die Frage wird dann noch spannender, wenn man dann in Vers 22, Vers 2 liest, dass da die Blätter der Bäume, die da in diesem neuen Jerusalem stehen, der Bäume des Lebens, dass die dienen zur Heilung der Völker. Es wird hier offensichtlich unterschieden zwischen der Gemeinde Jesu Christi, zwischen dem Gottesvolk, das dann dieses neue Jerusalem bildet, und einer übrigen Menschheit. Aber nun so, dass das Gottesvolk und übrige Menschheit nicht, wie das jetzt in dieser Welt der Fall ist, ein Gegensatz bilden, sondern dass nun diese übrige Menschheit hineingezogen wird in das Gottesvolk und in die Gottesstadt. Und Heilung der Völker, dass nun die Blätter dienen zur Heilung der Völker, könnte ich mir eben nun auch in dem Sinn vorstellen, dass diese neue Welt Gottes nicht etwas Statisches ist, also wo alles ruht und unbewegt ist, also nichts zu tun hat mit diesen verkehrten Vorstellungen, die dann manche Leute äußern und sagen, ja, was muss es im Himmel langweilig sein, also den ganzen Tag da nur immer Harfe schlagen und ja, Sie kennen ja diese Karikaturen und Zerrbilder der himmlischen Welt. Nein, also ich denke nicht, dass im Himmel Stillstand sein wird, sondern dass da Entwicklung sein wird, aber eben nun heilsame Entwicklung sein wird. Und so verstehe ich dann auch dieses, dass die Völker nun zu dieser Stadt ziehen, denn Gemeinde sind ja dann in erster Linie diejenigen, die eben an der ersten Auferstehung teilhatten. Aber wir haben ja heute Nachmittag gesehen, dass das nicht jetzt alle sind, die gerettet werden, dass also nun auch in dieser Vollendung, in der Phase der Vollendung, noch Menschen da dazu kommen werden, eben nun diejenigen, die dann während des tausendjährigen Reiches sich Jesus Christus unterstellt haben und die nun mit eingegliedert werden in das Gottesvolk. Aber ich lasse mich da gern korrigieren. Also da hat man den Eindruck, gerade weil es eben was ganz Neues ist, kommen dann auch Fragen, die jetzt aus unserer menschlichen Sicht dann schwierig zu beantworten sind. Aber vielleicht haben Sie noch da einen Gedanken dazu.
Könnte der Baum des Lebens praktisch als Erneuerung des Paradieses sein? Denn das war ja damals der Zugang verwehrt. Und danach ist der Zugang offen zu diesem Baum.
Ja. Das Judentum sagt ja, das Paradies hat nie aufgehört. Sondern das Judentum sagt, es war nun sichtbar gegenwärtig, als Adam und Eva geschaffen worden ist und als Gott diesen Garten angelegt hat. Und das Judentum sagt, nach dem Sündenfall hat Gott das Paradies zu sich genommen. Es ist nun der Sichtbarkeit entzogen. Es ist jetzt ein Ort bei Gott. Paulus hat möglicherweise dieses Paradies bei Gott gesehen, wenn er in 2. Korinther 12 schreibt, dass er entrückt worden ist bis in den dritten Himmel und bis ins Paradies. Und das Judentum sagt, und dann am Ende der Zeit, in der Vollendung, da wird das Paradies wieder zurückkehren, sichtbar, und es wird dann wieder wie am Anfang sein. Ja, das ist sicherlich ein wichtiger Gedanke mit dieser Erinnerung an das Paradies, auch dieser Strom, der da von der neuen Stadt ausgeht, vom Thron Gottes. Das erinnert ja auch an das Paradies, weil ja da auch von diesen Paradiesströmen die Rede ist. Ja, Sie haben sich gemeldet.
Hier ist ganz neu aufgegangen, dass da betont wird, und ich sah keinen Tempel da. Nun ist das zwar schon ein Unterschied, aber doch, es gibt doch Bewegungen heute, die sehr stark darauf hinarbeiten, der Tempel muss noch einmal aufgebaut werden. Ich weiß nicht, da wurde sogar gesagt, da wären also die Teile des Tempels schon irgendwo abgemessen oder sogar teils bereit. Hier scheint das gar nicht wichtig zu sein. Weil es wird ja dann betont, warum? Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Land. Also nicht mehr das äußere Gebäude, sondern Gott selber.
Ja.
Und das ist mir neu wichtig geworden eigentlich, dass das hier so unterstrichen und klar gezeigt wird. Also wir sollten auf alle Fälle nicht drüber streiten, der Tempel noch mal gebaut wird.
Ja, wenn, dann wird es sich ohnehin nur auf das tausendjährige Reich beziehen, aber ganz sicher jetzt nicht auf den neuen Himmel und auf die neue Erde. Das ist klar, ja.
Das mit dem Paradies, was heißt es dann, wenn Jesus zum Schächer am Kreuz sagt, heute noch nicht mit mir im Paradies zu sein?
Da wäre eben die Überlegung, ob Paradies hier nicht meint, diesen verborgenen Ort bei Gott, der eigentlich dann schon zur himmlischen Welt gehört, wo jetzt die Gläubigen in ihrem körperlosen Zustand, also Tod bedeutet ja, dass Seele und Leib sich trennen, also wo nun die Gläubigen in einem leiblosen Zustand sind, aber doch mit Gott und Jesus Christus verbunden. Also wenn man die anderen Stellen dazu nimmt, dass Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein, und Jesus auch gegenüber dem Schächer das Paradies so kennzeichnet, dass er sagt, du wirst heute mit mir im Paradiese sein, dann könnte man es ja so verstehen. Also ein Ort, in dem ich auch schon vor der Auferstehung mit Jesus Christus verbunden bin.
Ich weiß nicht, welcher Gottesmann oder das so gesagt hat, aber ich habe das noch immer im Hinterkopf. Es ist das Warte- und Vorbereitungszimmer. So, Warte- und Vollendung. Vorbereitung und Wartezimmer.
Ja.
Mich würde mal noch interessieren, es gibt ja die Meinung, dass das neue Jerusalem hier gar nicht nach dem Tausendjährigen Reich ist, sondern im Tausendjährigen Reich. Also mir würde mal die Gründe dafür nennen, was für das eine spricht und für das andere. Ich will nur noch mal sagen, wenn man das im Tausendjährigen Reich sieht, das neue Jerusalem, dann könnte sich auch die Frage in den zwei Klären, in den Völkern, die dann auch hier die Möglichkeit haben, ins neue Jerusalem dann einzugehen und dann gerettet zu werden. Das kommt auch in Kapitel 22 nochmal, Vers 14. Selig sind die ihre Geiter wachen, dass sie teilhaben im Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Und draußen sind dann die anderen. Dass es praktisch auch hier Möglichkeit gibt, noch zu den Toren einzugehen, gerettet zu werden. Das wird dann meiner Meinung nach jedenfalls für das Tausendjährige Reich sprechen, also das Tausendjährige Reich ist. Aber es würde sich mal von Ihnen interessieren, was da vor für jedes Argument gibt.
Ja, vielleicht zunächst zu dem Vers 14. Ich will da nicht jetzt dem Bruder Trommer vorgreifen, aber selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in der Stadt. Ich weiß nicht, ob das sich Kleider, ob dieser Ausdruck, ihre Kleider waschen, ob der sich jetzt auf die Zukunft bezieht oder ob das nicht auf die Gegenwart zu deuten ist. Also selig sind, die jetzt hier in diesem Leben ihre Kleider waschen, das heißt die Vergebung Jesu Christi in Anspruch nehmen, sich ja durch das Blut Jesu Christi reinigen lassen, damit sie in der Zukunft, wenn Jesus, wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird, dass sie dann teilhaben an dem Baum des Lebens. Die Verheißung, die auch schon im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus auftaucht, und dass sie eben hineingehen in die Stadt, also dass die Stadt ihnen nicht verschlossen bleibt. Also ich denke, aus der Stelle jetzt allein kann man es wohl nicht begründen. Das, was mich zurückhält, Offenbarung 21 und 22 auf das Tausendjährige Reich zu deuten, ist, dass wenn man nun die Parallelstellen aus dem Alten Testament nimmt, die jetzt von dem Tausendjährigen Reich sprechen, von diesem messianischen Friedensreich, da stellt man dann doch einige Unterschiede fest. Nur ein Beispiel dazu. Augenblick. Jesaja 60, Vers 11. Da geht es ja offensichtlich um das Tausendjährige Reich, Also Kapitel 60 beginnt mit Mache dich auf, werde Licht. Finsternis bedeckt das Erdreich, dunkelt die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und dann, und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Also ganz ähnlich dann wie Offenbarung 21. Aber dann heißt es in Vers 11, deine Tore sollen stets offen stehen und weder Tag noch Nacht zugeschlossen werden, dass der Reichtum der Völker zu dir gebracht und ihre Könige herzugeführt werden. Und hier ist noch die Rede von Nacht. Das heißt, dass bei allen Parallelen doch auch ein Unterschied da ist. Also hier wird noch vorausgesetzt, dass es eine Nacht gibt. Das heißt, wir befinden uns noch in der alten Schöpfung, während jetzt in Offenbarung 21, Vers 24 und 25, da wird ja Jesaja 60 aufgegriffen, die Völker werden wandeln in ihrem Licht und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage. Und jetzt wird betont, denn es wird keine Nacht sein, also damit wird erklärt, warum es hier nicht heißt, sie werden nicht verschlossen am Tage und auch nicht in der Nacht. In der Nacht müssen sie gar nicht zugeschlossen werden, weil es gar keine Nacht gibt, sondern wenn, dann höchstens am Tage, aber auch da bleiben sie offen. Dann findet man weitere Unterschiede. Gerade Kapitel 65, Vers 17 beginnt zwar wie Offenbarung 21, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Hier ist offensichtlich auch der neue Himmel, die neue Erde im Blick. Aber nun haben wir es ja im Alten Testament öfter so, dass nun in einer Prophetie zwei Zeiten zusammengeschoben sind. Und wenn wir dann weiterlesen, dann wird eben das tausendjährige Reich geschildert und aus dem, wie das tausendjährige Reich beschrieben wird, wird nun deutlich, dass der neue Himmel und die neue Erde noch einmal was anderes ist. Da heißt es zwar, dass ein hundertjähriger praktisch wie ein zehnjähriger dann gelten wird. Das heißt, dass das normale Alter der Menschen dann im tausendjährigen Reich 800 oder 900 Jahre sein wird. Aber es gibt immer noch den Tod. Während wir in Offenbarung 21 lesen, dass der Tod nicht mehr sein wird. Und so könnte man dann noch andere Beispiele nennen, wenn wir jetzt noch die anderen Verheißungen durchgehen würden, die im Alten Testament vom tausendjährigen Reich sprechen, dass es da zwar Ähnlichkeiten gibt und das tausendjährige Reich nun eine Vorschattung des neuen Himmels und der neuen Erde ist, aber dass nun die Schilderung von Offenbarung 21 diese alttestamentlichen Schilderungen des tausendjährigen Reiches dann doch noch einmal überbieten und übertreffen. Also das ist der Grund, warum ich jetzt denke, dass es sich hier um einen neuen Himmel, eine neue Erde handelt und nicht jetzt um eine Fortsetzung von Offenbarung 20. Zumal ja dann Offenbarung 20, das tausendjährige Reich, damit endet, dass Himmel und Erde vergehen, und da setzt ja dann Offenbarung 21 neu ein.
Ja? Ja, ich wollte hier nur sagen, ich verstehe die Unterschiede und ich sehe die genauso. Ich hätte halt diese Sachen, die hier beschrieben werden, für das neue Jerusalem beschrieben. Also, dass es außerhalb von Jerusalem dann noch Tod gibt und die anderen Sachen, die dann auch im Tausend, oder die dann in den alttestamentlichen Stellen, wo dann das tausendjährige Reich beschrieben wird, die gelten dann außerhalb Jerusalem. Und das, was hier beschrieben wird, ist in Jerusalem. Die werden dann gerettet sein. So habe ich es immer verstanden. Und deshalb die Frage nochmals, Aber wenn man dies, kann man dieses nicht vertreten, oder? Ja. Da gibt es ja noch andere Argumente.
Ja, also ich würde hier nicht jetzt von falscher Lehre oder von falscher Auslegung sprechen. Ich denke, das hängt einfach auch von dem ab, ja, wie stark man diese Argumente, auch diese Unterschiede gewichtet. Manche betonen dann stärker die bildliche Rede im Alten Testament und dass sie sagen, ja gut, ewiges Leben, das konnte sich jetzt ein Mensch im Alten Testament, das hat sich ein Mensch im Alten Testament eben dann bildhaft vorgestellt, dass jemand 800, 900 Jahre alt wird, aber in Wirklichkeit meint es dann doch die Ewigkeit, also das ist ja dann so gut wie Ewigkeit, aber andererseits weiß das Alte Testament doch auch zu differenzieren, denn Noah wurde ja auch 600 Jahre alt und der Methusalem 900 Jahre alt. Und ganz klar redet das Alte Testament davon, dass sie gestorben sind. Also von daher kommt es dann einfach darauf an, wie man die Unterschiede gewichtet. Jetzt zu sagen, es ist nur aufs neue Jerusalem beschränkt. Also ich weiß nicht, ob man das aus den Versen rauslesen könnt, denn es wird ja nicht gesagt, und dort wird kein Tod mehr sein und dort wird kein Leid mehr sein, sondern es wird gesagt, das Erste ist vergangen und deshalb gibt es keinen Tod und kein Leid und kein Geschrei mehr. Aber wie gesagt, ich meine, es ist Theodor Zahn in seiner Auslegung der Offenbarung, der jetzt die von Ihnen vertretene Ansicht vertritt und die auch entsprechend begründet, dass er eben denkt, es geht in Offenbarung 21 um eine Weiterführung von Kapitel 20. Und das zeigt sich bei seinem Kommentar schon darin, dass er da gar keine Trennung macht, also gar kein neuer Absatz, sondern das geht nahtlos dann ineinander über. Wobei ich also Theodor Zahns Offenbarungsauslegung sehr schätze. Ich denke, dass es sicherlich eine der besten überhaupt ist, aber es gibt dann manche Punkte, wo ich dann sage, na, also da kann ich dann doch nicht so ganz mitgehen.
Würden Sie sagen, dass in dem neuen Jerusalem auch eine neue Physik ist, also was es neue Naturgesetze gibt? Ich denke da speziell an das Problem, also so hohe Gebäude zu bauen, sind ja 2200 Kilometer, wie dieser Würfel hoch sein müsste. Oder auch das, wenn wir jetzt mal von unserem Weltbild ausgehen, wenn es keine Sonne mehr gibt, dann würde ja gewissermaßen die Erde nicht mehr um die Sonne kreisen können und solche Dinge. Also, da gibt es auch die Gravitation nicht mehr.
Ja.
Könnte man dann das etwas so sagen, dass es auch eine neue Physik gibt?
Ich denke, da wird alles anders sein. Alles anders, aber andererseits dann auch nicht in dem Sinn, dass jetzt diese neue Schöpfung mit der alten gar nichts mehr zu tun hätte, sondern ich stelle mir das so vor, wie die Auferstehung, wo ja Paulus dann sagt, dass Jesus unseren vergänglichen Leib in seinen Herrlichkeitsleib verklären wird, seinem Herrlichkeitsleib gleich machen wird. Also, dass wir dann denselben Auferstehungsleib haben werden, wie Jesus Christus ihn hat. Einer von unseren Buben, ich weiß nicht, wie alt er damals gewesen ist, war 5 Jahre alt oder sogar noch jünger, der hat mal gesagt, wie ist es eigentlich, wenn ich sterbe und der Herr Jesus dann mich wieder auferweckt, bin ich dann noch ich oder bin ich jemand anders? Und so können wir ja auch im Blick auf diese Welt fragen, wie ist es, wenn Gott diese Welt neu macht? Ist es dann die neue alte Welt? Oder ist es eine ganz andere Welt, eine zweite Welt, die mit der ersten überhaupt nichts mehr zu tun hat? Und ich würde für das Erstere plädieren. Es ist die neue alte Welt, aber eben so erneuert und anders und neu geschaffen, dass sie nicht mehr vergleichbar ist mit der alten Welt, wo es ja dann Prophet Jesaja heißt, dass man der alten Welt nicht mehr gedenken wird. Da wird niemand mehr der alten Welt nachtrauern. Und das heißt natürlich, dass da auch ganz andere Gesetze wie herrschen werden, wie wir uns das jetzt noch gar nicht vorstellen können, dass auch die ganze leibliche Struktur anders sein wird als die leibliche Struktur jetzt auf dieser Erde. Ja? Direkt dazu, ja?
Wir haben vorhin gesagt, auf der neuen Erde ist der Leib, unser irdischer, unser jetziger Leib, von unserem geistlichen Leib getrennt. Und dann brauchen wir auch unsere irdische Logik und physikalische Logik nicht mehr. Sondern das gibt es dann nicht mehr. Diese Gesetze gelten nicht mehr, sondern der geistliche Leib ist mit Gott vereint zusammen, oder mit Jesus vereint zusammen. Und da braucht man weiter nicht mehr. Dann dreht sich die Erde nicht mehr und dann scheint die Sonne nicht mehr. Und dann ist es alles anders. Und wir müssen da dann auch konsequent trennen, vergessen, aus. Okay?
Aber wir bekommen ja wieder einen Leib. Also das, was ich vorhin erwähnt habe, dieses leiblose Sein bei Jesus Christus, das ist ja nur ein vorübergehender Zustand zwischen Tod und Auferstehung. Und in der Auferstehung bekommen wir Jesus Christus wird unseren vergänglichen Leib nun verwandeln, sodass er gleich sein wird seinem verherrlichten Leib. Und diesen Leib werden wir dann in der neuen Schöpfung haben. Aber dieser Leib lässt sich eben nicht mehr vergleichen mit dem alten Leib. Paulus sagt in 1. Korinther 15, so wenig sich jetzt ein Samenkorn, das sich in die Erde legt, mehr vergleichen lässt mit der Pflanze, die daraus entstanden ist. Und trotzdem besteht ja eine Kontinuität. Die Pflanze ist aus dem Samenkorn geworden. Die Pflanze ist jetzt nicht was völlig Zweites oder Neues zusätzlich zu dem Samenkorn, sondern anders. Gut, im Blick auf die Zeit denke ich, dass wir hier jetzt dann vorläufig mal Schluss machen. Und es besteht ja noch die Möglichkeit, dann morgen in dieser abschließenden Frage und Gesprächsrunde dann vielleicht noch das eine oder andere dann anzubringen.